Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, allen Anwesenden, Zuschauenden und Zuhörenden. Darf ich zu Beginn alle bitten, die ein Mobiltelefon mithaben, das mal in die Hand zu nehmen? Super. Wir sehen ja, wir befinden uns schon über den Wolken. Über den Wolken macht man Folgendes. Einmal das Telefon aus, beziehungsweise in den Flugmodus. Darüber würde ich euch jetzt erstmal alle bitten. Wir haben ja letzte Woche durch unseren Hauptpastor, Pastor Helmut, die Einfuhr in das neue Monatsthema erfahren. Das ist stille Zeit. Und da würde ich heute gerne anknüpfen wollen. Wir sehen jetzt hier noch einen Untertitel, Appetit, Hunger. Und beginnen möchte ich mit Folgendem. Ihr wisst, ich bin im Einzelhandel tätig. Und da war es so, dass ein Kunde zu uns gekommen ist. Und in diesem Kundengespräch, das möchte ich, muss ich euch kurz skizzieren. Es ist so. Ein Mann mittleren Alters kommt zu uns ins Fachgeschäft und während wir so unserem normalen Prozedere nachgingen, hat er von seinem Sohn berichtet, Ende 20, der ist Krankenpfleger auf der Kinderonkologiestation. So, und dann berichtete der Vater von seinem Sohn, nennen wir ihn mal Markus, ich meine, das ist ja schon ein sehr fordernder eine sehr fordernde Tätigkeit. Und während er seiner Tätigkeit an einem Tag nachging, war es so, dass er sich um die Kinder kümmerte. Und da war ein Kind, das hat den Markus gefragt, sag mal, Markus, hast du Geld dabei? Und der Markus sagte, ja. Wieso, wofür brauchst du denn Geld? Und dann, wie viel brauchst du denn? Dann nannte das Kind einen Betrag, das war nicht wenig. Und dann kam die Frage von dem Markus, sag mal, wofür brauchst du das denn? Und dann hat das Kind Folgendes gesagt. Das Kind hat gesagt, ich habe ausgerechnet, was mein Vater in der Stunde verdient. Und ich möchte Zeit kaufen von meinem Vater. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich das hörte, nur durch dem Vater von Markus, da ging mir durch und durch, und dann sagte Markus Vater so, wir reden hier von einem stabilen jungen Mann. Ich weiß nicht, ob er sogar tätowiert ist, er hat einen Bart, ne? Also sieht stabil aus. Und der musste sich erstmal fangen. Und dann hat der war natürlich tief bewegt, der war dann auch wütend und musste sich dann erstmal sammeln. Und dann hat er sich gesagt so, nee, wenn ich den Vater sehe von dem Jungen, dann dem werde ich mal was erzählen. Ja, und dann war das auch so. Der Vater kam. Ich glaube, er hatte aber an dem Tag frei. Aber die beiden sollten sich treffen. Und dann hat er gesagt, entschuldigen Sie mal bitte. Darf ich Sie mal kurz sprechen? Und dann sagte der Mann, der Vater des Jungen, worum geht's denn? Ich muss zu meinem Kind. Und dann sagte der Markus so, ja, genau darum geht's. Und dann hat der Markus dem Vater des Kindes berichtet, was sein Sohn ihm gesagt hat. Der Mann ist zusammengebrochen, hat natürlich geweint. Und das Ende vom Lied ist, dass er sich eine Auszeit genommen hat, hat sein Kind genommen und die haben wohl eine Zeit miteinander verbracht, Vater-Sohn-Wochenende. Und ja, das wollte ich euch mal mitgeben. Was wir aus dieser Geschichte mitnehmen ist, wir befinden uns, ich habe das Bild mal rausgesucht, wir befinden uns ja in einer Zeit, ja, wir sehen hier Bewegung, das ist an einem Bahnhof. Wir Menschen sind ja immer damit beschäftigt zu sein. Ja, ach, jetzt hier muss ich kochen. Pastor Helmut hat ja letzte Woche wunderbar das Bild von Martha und Maria gebracht, bei denen Jesus eingeladen war. Martha macht sich Stress noch und nöcher. Und Maria, was macht sie? Sie sitzt zu den Füßen Jesu. Und ich glaube da, also immer wieder, wenn man diese Geschichte liest oder hört, muss man ja an sich selber denken. Sei es jetzt hier mit Telefon. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ja, wir leben in einem technologisierten Zeitalter. Und dann ist ja die Frage, ist das alles ein Segen oder ist das ein Fluch, weil es uns ablenkt vom Wesentlichen? So sieht ja in der Regel unser Tag aus. Ja? Entschuldigung, wenn ich mich immer jetzt hier umdrehen muss, aber hier gibt es wohl einen kleinen Fauxpas mit der Technik. Ich sehe hier nämlich nichts, der Bildschirm ist schwarz. 24 Stunden ist ja in der Regel unser Tag. Ja? Und jetzt gucken wir mal. Wir gehen mal davon aus, wir schlafen 7 Stunden. 24 minus 7, ja? Dann haben wir schon mal 17. Der ein oder andere geht noch zur Schule. Wenn es dann bis 12:45 oder 12:50 ist, rechnen wir mal 5 Stunden. Wenn es die Betreuung ist, die bis 16 Uhr geht, dann eben 8 Uhr. Lassen wir uns mal der Einfachheit halber sagen, 8 Stunden gehen dann auch nochmal für Schule und Arbeit dann weg. Dann haben wir nur noch 9. Dann haben wir noch den Weg zur Schule oder zur Arbeit. Da habe ich jetzt mal eine 1 genommen, ja. So, dann sind wir schon bei 8. Dann kommt ja noch hinzu Familie. Wir gehen auch mal einkaufen. Wir müssen das Essen auch zubereiten. Haushalt. Von den Hobbys habe ich noch gar nicht, davon ist noch gar nicht die Rede. Dann stellt sich ja die Frage, wo haben wir denn dann noch Zeit mit unserem Vater, der uns alle schwer erkauft hat, würde ich mal sagen, indem er seinen Sohn nämlich ans Kreuz genagelt hat. Ja? Wo ist da die Zeit? Das ist ja schon mal schwierig. Ne? Das kann sich jeder für sich selber beantworten, wie der Tagesablauf so aussieht. Als ich mir das einmal so für mich selber vorgerechnet habe, habe ich gesagt, oh, da habe ich noch Potenzial nach oben. Ne? Wir geben hier unseren Zehnten in der Regel. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt diese Denke von Abraham, der zu Abraham wurde, oder seinem Enkel Jakob Israel. Die sage nämlich, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das heißt ja nicht nur die Güter, die er bekommen hat, sondern die Zeit, die er von Gott zur Verfügung bekommt, da gibt er auch den Zehnten. Und Jakob Israel schlägt in die gleiche Kerbe und sagt, und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Und wenn wir uns in dieser Denkweise befinden, dann stellt sich ja zwangsläufig die Frage, ich gebe den Zehnten von meinem Monatsverdienst, aber was mache ich denn mit meiner Zeit? Gebe ich meinem Vater, dem himmlischen Vater, den Zehnten von meiner Zeit, 24 Stunden täglich, ein Zehnter, 2,4 Stunden. Ja, also das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr überspitzt ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das muss ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt sage, so, oh, ich muss jetzt mit dem Vater fast 3 Stunden verbringen. Es ist ja ein Prozess. Christsein ist ja kein Sprint, sondern ist ja ein Marathon. Ja, und wenn wir da uns dem doch mal hingeben, diesen Gedanken, und dann wirklich erkennen, und Corona, die Zeit, in der wir uns befinden, die zwingt uns ja für einen Blick in den Spiegel, uns miteinander mal auseinanderzusetzen, dann erkennen wir doch, dass wir da noch Luft nach oben haben. Es kann ja sein, dass der ein oder andere bei der Hausarbeit, bei, was weiß ich, bevor ich zur Arbeit gehe, im Auto oder wo auch immer, lasst uns Zeit mit dem Vater verbringen. Wir schalten das Telefon mal aus, wir versetzen es in Flugmodus und wir geben uns ihm mal hin. Ja? Ich muss das jetzt mal so sagen, wir rattern jetzt nicht irgendwie ein Gebet runter, sondern wir geben uns bewusst dem Vater hin. Und wenn, hier auf meiner Bibel steht, Gott spricht heute, ja, wenn er spricht, lasse ich es denn dann zu, wenn ich mich doch die ganze Zeit in so einem Hamsterrad der Ablenkung befinde, wie kann ich denn dann erwarten, weil am Ende des Tages bin ich platt. Dann lege ich mich hin oder sitze auf der Couch und dann merke ich, wie bei mir die Rollladen runtergehen. Da habe ich doch keine Zeit mehr dem Vater. Wie will ich ihm denn dann Aufmerksamkeit schenken? Also lasst uns doch mal da gucken, dass wir da, was immer uns auch möglich ist, und wir werden dann feststellen, wenn wir klein anfangen, dass wir dann, weil dann kommt so eine Sehnsucht, so ein Verzehren in uns auf, das keimt auf, dass wir gar nicht anders können, als dem Vater noch mehr Zeit zu geben und mehr Zeit und mehr Zeit. Was Besseres kann uns auch gar nicht passieren, gerade in der jetzigen Zeit. Genau. Denn unser Vater seit Anbeginn sehnt sich nach Gemeinschaft mit jedem von uns. Wir erinnern uns hier, 1. Mose 3,9, da sind wir noch im Garten Eden, Adam und Eva, wir kennen die Geschichte, die haben die verbotene Frucht gegessen und als der Vater dann kam, hält er Ausschau, wo bist du? Ja, wo bist du? Du, wo bin ich? Wo bin ich in der heutigen Zeit? Der Vater sagt es immer noch, wo bist du? Gerade jetzt in Corona, wo bist du? Wo bist du? Er sehnt sich danach und auch sein Sohn, Jesus, unser Heiland, sagt er das Gleiche, schlägt in die gleiche Kerbe, denn er sagt unter anderem in Matthäus 4,19, kommt, folgt mir nach. Also der Vater stellt die Frage an uns, an jeden Einzelnen von uns, wo bist du? Und dann kommt der Sohn später auf Erden und er sagt, kommt, folgt mir nach. Folgen wir seinen Ruf. Jesus sagt ja wenig später sogar, warum nennt ihr mich Herr, Herr, wenn ihr sowieso nicht tut, was ich sage? Und das ist ja die Sache, wenn Jesus etwas sagt, und ich würde wirklich sagen, gerade in der jetzigen Zeit, wenn wir da den Fokus, der Wolfgang hat ja gerade in seiner Anmoderation, in der Einleitung von der Endzeit gesprochen, wenn wir da jetzt den Fokus nicht auf Jesus haben, ihr Lieben, dann machen wir uns das Leben schwer, unnötig selber schwer. Diejenigen, die mühselig sind und schwer beladen sind, ich würde mal behaupten, das sind wir alle. Wenn wir da nicht auf das Kreuz schauen, auf unseren Heiland, dann ist das ja nichts wert, dass er ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ihr nehmt nicht mein Leben, ich habe mich entschieden, mein Leben für euch alle zu geben. Und ich erinnere nochmal an die diversen Zeugnisse, die wir in diesem Jahr hier hören dürfen. Freisetzung und, oder Heilung und was weiß ich nicht alles. Das sind doch bewegende Zeugnisse. Und was hören wir denn daraus? Dass der Blick auf Jesus, und das ist ja das Schwierige, egal was du auch immer durchmachst, ist es jetzt Angst vor Corona, dass wir sehen links, rechts, vorne, hinten, überall dieses Thema, Leute fallen dem zum Opfer, physisch, mental auch oder auch wirtschaftlich, dass wir als Christen, die ja sagen, wir glauben an Jesus, dass wir dann uns darauf, dass wir das Wort unseres Vaters auch wörtlich nehmen, dass wir sagen, Vater, ich verstehe nicht, wie du es machst, ich weiß aber, du machst es und du kannst es. Und das ist ja das Bewusstsein, was ich so ein bisschen anregen möchte, dass wir diesen Blick nicht verlieren und das Bewusstsein haben. Wir wissen nicht wie, wir werden es auch vielleicht nie verstehen, keine Ahnung. Aber wir können unseren Vater ja nicht verstehen, aber wir wissen, dass er das macht. Und er ist da, er war da und wird auch immer da sein. Und er wird uns nicht alleine lassen im Namen Jesu. Amen. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, was hat denn Jesus? Er hat uns ja vorgelebt, viele diverse Sachen vorgelebt. Und was hat das jetzt mit stiller Zeit auf sich? In diesem Hamsterrad, was ich gerade ansprach, von diesem Beschäftigtsein, ich würde mal behaupten, Jesus, das würde, glaube ich, jeder von euch unterschreiben, Jesus ist der einzige Mann in der Geschichte, der Weltgeschichte, den wir heute als beschäftigsten Mann überhaupt betiteln würden. Denn überall, wo Jesus hinging, zack, waren die Leute schon da. Ein Pulk von Leuten, Riesen, Menschentrauben und. Aber was hat der gemacht? Jesus selber, obwohl er da die ganze Zeit immer umringt war von Leuten, die alle was von ihm wollten, Markus 1,35, am Morgen, als es noch dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Das heißt, der hat jetzt nicht gesagt, Ruhe, gestern hatte ich einen langen Tag. Ich bleib nochmal liegen, ich ziehe nochmal die Decke über den Kopf oder irgendwie solche Sachen. Das ist ja alles menschlich, sicherlich. Wir haben aber hier nicht die Ewigkeit. Die Ewigkeit kommt noch eines Tages. Wir sind hier, wir haben ein Mandat zu erfüllen. Und welches das ist, Kann man selber mal nachlesen. Diverse sind es im Übrigen. Und er füllt das Ganze ja mit Leben. Da ist ja kein Schwätzer, sondern er hat es vorgelebt. In Lukas 4,42 sagt er auch, bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Ich habe mal bewusst die Beispiele von Jesus jetzt rausgenommen. David hat das ja, da gibt es mehrere Charaktere, die das vorgelebt haben, aber es geht jetzt nun mal um unseren Erlöser. In Lukas 5,16, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Genauso in Lukas 5, das ist jetzt verkehrt, die Angabe da unten, aber Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Also er zeigt uns, das ist der Weg, die stille Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und da kann ich ja nicht, wenn ich mich in die Gegenwart Gottes begebe, Kopfhörer auf, vielleicht noch auf Facebook und dann irgendwas Nachrichten auf WhatsApp oder wie die ganzen sozialen Netzwerke heißen, dann irgendwie was überprüfen. Also was kann denn wichtiger sein jetzt, als Zeit mit dem Vater zu verbringen? Und wenn wir doch alle wissen möchten, was der Wille des Vaters für unser aller Leben ist, für mich insbesondere, für meine Frau, für unsere Kinder, ja, wie will ich das denn in Erfahrung bringen, wenn ich die Zeit mit dem Vater nicht bringe, wenn ich doch keinen Einsatz bringe? Wenn ich damals, ihr wisst es vielleicht, also mein Vater auf Erden, der lebt ja nicht mehr, aber wenn ich was von ihm wissen wollte, bin ich hingegangen, habe gesagt, Papa, wieso machst du das so und so oder wieso ist das so und so? Das ist doch das Einfachste von der Welt. Und oder wenn ich jetzt was habe, meine Mutter lebt ja noch, dann sage ich, Mama, wie habt ihr das damals so und so und so gehandhabt? Wie viel mehr denn noch zu unserem Vater, der die ganze Zeit da war? Das war bei mir persönlich ein Prozess, das zu erkennen, auch als mein Vater gestorben ist, ich habe ja noch einen Vater, ich muss ja gar nicht traurig sein. Er hat mir den Vater geschenkt, den er mir gegeben hat, für den ich ihm sehr dankbar bin. Aber ich habe ihn ja noch. Und das war dann für mich persönlich in meinem geistlichen Leben ein Prozess, in dem man reinwächst, Zeit mit ihm verbringt. Aber jetzt, in der Zeit von Corona, da haben wir doch keine Zeit mehr irgendwie mit Nichtigkeiten, mit was weiß ich nicht, was immer das auch sein muss, mag. Lasst uns unser aller Wegen oder unserem Nächsten zuliebe, ja, wir haben die Aufgabe, dieser Fels in der Brandung zu sein. Nicht, weil wir es können, sondern weil wir es dürfen. Das ist ja der Unterschied. Nicht, weil wir selber so stark sind, wir sind überhaupt nicht, sondern uns wurde die Gnade gegeben. Das ist alles nur eine Gnadensache. Warum? Können wir ihn eines Tages mal selber fragen. Er hat es aber für richtig empfunden, uns dieses Mandat zu übertragen und lasst uns dieses doch ausfüllen. Das war jetzt ein Vers aus Hebräer 11,6, der mich auch seit längerem beschäftigt hat. Hier steht, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das ist ja mal wieder eine Verheißung, ein Versprechen für jeden Einzelnen von uns und jeden Einzelnen, der unseren Herrn als solchen akzeptiert hat. Das mit dem Belohnen, das hat mich nie irgendwie so gefasst, sondern vielmehr die Tatsache, ihr seht es, ich habe es mal unterstrichen, welche ihn suchen. Was ist denn das Suchen? Wenn ich jetzt was verlegt habe, dann höre ich nicht auf zu suchen, bis ich es gefunden habe. Lustige Geschichte, jeder Brillenträger kennt das vielleicht, da erinnere ich mich auch immer wieder gerne dran. Mein Vater will in die Praxis gehen und er ruft alle drei, Benny, Christian und mich, Patrick, zu, sagt, kommt mal Jungs, ich suche meine Brille. Ja, und wo ist sie? Auf seiner Nase. Wir so, oh, Papa, was ist das denn? Du hast sie doch auf der Nase. So, ne? Der war so irgendwie mit dem Kopf schon woanders. Aber was suchen wir? Suchen wir den Vater, ja? Und wenn ich das nicht habe, wenn ich solche Sachen lese in der Bibel, sei es mit dem Glaube oder mit dem Wollen, ja, Vater, ich will gerne, ich kann aber nicht. dann sagt es ihm. Dann sagt es ihm. Lass es ihn wissen, denn er möchte ja wissen, was wir seine Kinder auf dem Herzen haben. Wenn ich eine, unsere Älteste jetzt, die wird jetzt im Januar 12, wenn ich sie frage, Sadie, was ist los? Dann sagt sie nichts. Hat aber so ein Gesicht, ne? Nichts, sagt sie, ist klar. Und dann sage ich, Sadie, pass mal auf, du weißt schon, ich kenne dich. Ich kenne dich sogar besser, als du glaubst. Dann letztes Mal hat sie das auch gesagt, Papa, das ist erschreckend, was du da letztes Mal gesagt hast. Ich sage, ja, guck mal, ich bin doch dein Papa, so, ich weiß doch. Aber ich frage, ich weiß, warum dein Gesicht so aussieht, wie es in dem Moment so aussieht, aber ich möchte es doch von dir hören. Und das ist es doch, was auch unser Vater sagt. Er hat uns doch die Herzen gegeben, er hat uns doch geschaffen. Und wenn wir ihm vorenthalten, was uns beschäftigt, was für eine Beziehung pflegen wir denn dann zu unserem Vater? Und ich kann doch meinem Vater nichts vorenthalten. Wenn ich meinem Vater hier, also meinem physischen Vater, hier und da mal was vorenthalten habe, weil ich es ihm nicht sagen wollte, oder meiner Mutter, ist das eine Sache. Ich habe aber daraus gelernt, jetzt persönlich, wie wahrscheinlich jeder von euch auch, aber wie viel mehr unser Vater im Himmel, der möchte doch wissen, was uns umtreibt, was uns bewegt, was uns beschäftigt, warum wir so sind, wie wir sind. Leute, wirklich, und da denke ich an mein erstes freisprechendes Gebet zurück. Das war ein ungewohntes Gefühl, aber das ist es doch, was uns ausmacht. Das ist doch Christsein, die persönliche Pflege der Beziehung zu unserem Vater. Ja. So, heute lege ich aber, ich habe mir extra eine Uhr mitgenommen, nicht, dass ich wieder überziehe. Letztes Mal war es ja einmal der Fall, dass die Gäule mit mir durchgegangen sind. Nein, deswegen, ich bin gut in der Zeit. Abschließend, der Wolfgang hatte ja vorhin von Endzeit geredet. Und als ich gestern den Gottesdienstablaufplan bekommen habe, habe ich gesagt, oh, da bin ich auch nochmal in mich gegangen und war ich so dankbar, weil der Wolfgang mit etwas angefangen hat, womit ich jetzt hier quasi enden möchte, denn ich habe mich auch gefragt in der Vorbereitung, wieso kommt das jetzt auf einmal? Aber das wird sich hoffentlich gleich erschließen. Ich möchte jedem Einzelnen von euch Mut machen, Mut zusprechen. Warum? Wir sind in Zeiten, die so sind, wie sie sind. Keiner von uns hätte das jemals für möglich gehalten. Hier steht ein Vers. Ich komme da gleich drauf. Aber lass uns mal, da gibt es ja eine Vorgeschichte. In Matthäus 16 spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, hört mal, was sagen die Leute, wer ich bin? Ja, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Manche sagen, der Prophet Mose, Elia, oder du bist ein neuer Prophet. Okay. Dann sagt Jesus, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und Simon Petrus ist der Erste, der antwortet. Und Simon Petrus sagt, du bist der Christus, der Messias, des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, nicht dein Verstand, also nicht das die menschliche Denke hat dir das offenbart, sondern der Vater im Himmel. Und dann fing er an, ihn zu segnen. Du wirst der Fels sein. Auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Dir übergebe ich den Schlüssel für das Himmelreich und so weiter. Das ist ja ein unfassbarer Segen, der dem Simon Petrus zuteil wird in dem Moment. Danach sagt Jesus, erzählt er das erste Mal von seiner Gefangennahme, von seinem Tod und von der Auferstehung. Und dann kommt jetzt das Interessante. Wie ist die Reaktion Simon Petrus, der jetzt gerade eben noch so gelobt wurde, ne, mit diesem Mandat betraut wurde? Er sagt, nee, bitte nicht, so nach dem Motto, diese menschliche Denke, was ja auch normal ist, das darf nicht sein und. Und daraufhin sagt Jesus, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Und da sind wir. Da sind wir genau bei dem. Es ist, was mich da so dermaßen gepackt hat, erstmal wird er doch, also höher kann ja ein Mensch nicht gelobt werden. Du gibst ihm, du vertraust ihm die Schätze des Himmelreichs an und dann auf einmal sagst du demjenigen ins Gesicht, weiche von mir, Satan, und. Aber was steckt denn dahinter? Simon Petrus hat in diesem Moment den Blick verloren. Er hat menschlich gedacht, er hat nicht den Blick auf Jesus gehabt, sondern er hat auf die Umstände, von denen Jesus gesagt hat, die müssen eintreten, denn ich bin gekommen, um die Voraussagen der Propheten zu erfüllen. Er muss es dann machen, nicht weil er es gerne so toll fand. In Gethsemane haben wir selber gesehen, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Nein, aber dein Wille geschehe. Und deswegen hat er dann dem Simon Petrus gesagt, er hat ja nicht zu ihm gesprochen, sondern in dem, was dann da aus ihm rauskam. Und das ist es. Gucken wir jetzt auf Corona und sagen so, hey, das ist jetzt Vogelstrauß-Taktik, am besten Kopf in Sand und wir warten, bis das Ganze vorbei ist. Oder sagen wir so, nee, Vater, da sind jetzt Zeiten, die so sind, wie sie sind, die umtreiben uns ganz heftig, die machen uns Sorge, bereiten uns Sorge, aber wir schenken dir unser Vertrauen. Wir glauben dir, wir lieben dich und wir vertrauen dir. Wir wollen, hilf du aber unserem Wollen, würde ich jetzt mal sagen. Wir kennen den Spruch, ich glaube, hilf aber unserem Unglauben. Und das müssen doch unsere Gebete sein in dieser Zeit. Das muss uns, wir können uns doch nicht erlauben jetzt, wenn die Kirche wieder zurück in diese Position will, wenn wir uns mal vergleichen mit der ersten Gemeinde zu Zeiten Petrus, da müssen wir doch mal erkennen, wie in einem Stille-Post-Prinzip, hier ist die Urgemeinde, ich würde jetzt noch weitergehen, aber es geht ja nicht, und hier sind wir heutzutage. Wir sind so weit weg von dem, was uns durch Gott gegeben wurde, was die Kirche ausfüllen sollte. Und da müssen wir da wieder anknüpfen, oder ich glaube, wir täten gut daran, da anzuknüpfen, was uns dort vorgelebt wurde zur Zeit der Apostel. So, übertragend auf uns jetzt, lass uns nochmal das im Kopf behalten, was jetzt gerade mit Simon Petrus geschehen ist. Hier sehen wir eine Voraussage, was Wolfgang auch vorhin aus Lukas genommen hat. Ich habe es jetzt mal aus Matthäus 24, Vers 7 genommen. Da macht Jesus die Prophezeiung für die Endzeit. Die Jünger haben ihn ja da schon gefragt, wann kommt denn die Zeit? Das weiß keiner. Aber wir müssen ja die Zeichen deuten. Und er sagt Folgendes, denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich, oder Staat gegen Staat, würden wir es ja heute wahrscheinlich sagen. Und es werden Hungersnöte. Hier sei nochmal an die, die Heuschrecken, die jetzt in diesem Jahr auch waren, die Heuschreckenplage, die von Ostafrika bis nach Asien sich verbreitet hat. Da sagen selbst die Experten, das hat biblisches Ausmaß. Ihr Lieben, also das sind doch auch Sachen, die können wir nicht wegnegieren. Da können wir ja nicht sagen, das waren jetzt mal Heuschrecken, das war heftig, aber jetzt wieder zurück zum Thema. Und Seuchen werden auch kommen. Wenn Corona keine Seuche ist, und wir haben noch, vorher haben wir gehabt Ebola, wir haben die Schweinegrippe, wir haben die Vogelpest und was hatten wir noch? BSE, Rinderwahn, das können wir alles aufzählen. Und Erdbeben an verschiedenen Orten. Also, Jesus selber sagt, es werden dramatische Zeiten kommen. So. Das hört sich heftig an. Aber wie Wolfgang sagt, es ist doch Hoffnung. Das ist ja nicht alles. Wenn wir jetzt hier nur damit, wenn das Buch jetzt hier zu Ende wäre, würden wir alle depressiv nach Hause gehen. Er sagt aber auch, alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Und das muss alles geschehen. Jetzt kann man sagen so, das ist richtig heftig. Aber das ist es auch. Aber das Gute ist, wenn das alles eintritt, ist sein Kommen nicht mehr weit. Und dafür, das wollen wir doch auch, dass Jesus eines Tages, er wird ja kommen und er wird wiederkommen. Gepriesen sei der Vater dafür, das Wiederkommen, die Wiederankunft unseres Herrn. Und dann wird er uns, sein Reich wird dann auf Erden sein. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und jedem Einzelnen von euch möchte ich, auch euch Zuschauenden und Zuhörenden Geschwistern, möchte ich einen Vers aus Markus 5 mitgeben, in euer Herz geben. Da sagt auch unser Heiland, du musst dich nicht fürchten, glaube nur. Und damit möchte ich euch in die neue Woche, in den neuen Monat, in eine neue Zeitrechnung lassen. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir dürfen nur glauben. Amen. Bevor ich das Wort wieder an Wolfgang das Mikro an Wolfgang übergebe, habe ich die Bitte, dass wir alle jetzt mal mit unseren zuschauenden und zuhörenden Geschwistern in eine Zeit des Gebetes gehen. Lasst uns die Nachricht, die ja jetzt noch in uns ist, lasst uns das, was uns jetzt beschäftigt, vor ihn bringen. Alle zusammen, also nicht wieder der Reihe nach, sondern alle zusammen, wir erheben uns, schließen die Augen und wir bringen das, was wir jetzt gerade auf dem Herzen haben, vor unseren Vater gemeinsam in Eintracht, so wie die Aposteln gelebt haben, einträchtig, einmütig. Darf ich euch bitten, diesbezüglich einmal aufzustehen, und ich schließe dann das Gebet ab. Lasst uns beten.